Die aktuelle Corona-Krise hält die Menschen trotz ihres gegenwärtigen Abflauens weiterhin in Atem, darunter auch die Kulturwelt. Museen, Ausstellungen und Archive sehen sich gezwungen, neue Besucherkonzepte zu entwickeln, nachdem sie wochenlang ihre Pforten geschlossen hatten. Freiberufler erleiden noch immer massive Einkommenseinbußen, stehen mitunter vor dem Bitteren aus, ebenso einige Kulturinitiativen. Daneben werden aber auch neue Wege der Vermittlung gesucht. Künstlerinnen und Künstler geben Netzkonzerte. Im Internet finden sich Initiativen wie Hashtag Culture Does Not Stop oder Berlin Alive. Online-Angebote werden ausgeweitet und in Italien denkt man über ein Netflix der Kultur nach. Weil auch an der Universität Regensburg die gängigen Formate nicht praktikabel sind, mit denen Wissenschaft und außeruniversitäre Geschichtsvermittlung im Austausch sind, der Gesprächsfaden aber nicht abreißen soll, haben wir bei Institutionen und Kulturschaffenden, vor allem aus dem Bereich der Geschichtsvermittlung, in einer Podcast-Serie nachgefragt, wie sie durch die Zeit der Corona-Pandemie gehen. Ich darf die heutige Leiterin jener Institution begrüßen, die ganz zentral für die städtische Geschichtsvermittlung ist, dem Historischen Museum. Die Mittelbayerische Zeitung hat sie deswegen vor einigen Jahren als mächtigste Kulturfrau in Regensburg vorgestellt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gerstl.
Hallo, Herr Zedler.
Von Haus aus Kunsthistorikerin wurde Frau Gerstl 1996 promoviert und 2013 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg habilitiert. Zwischenzeitlich war sie mehrere Jahre am Haus der Bayerischen Geschichte, später an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg tätig. 2017 schließlich wurde sie zur Leiterin der Städtischen Museen berufen, wozu neben dem Historischen Museum auch die Galerie Leerer Beutel und das Dokument Reichstag gehören. Viel Verantwortung also, gerade in einer Zeit, in der die Kultur von Einschnitten auch finanzieller Art bedroht ist. Haben Sie herzlichen Dank, Frau Gerstl, dass Sie sich dennoch Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Gerne, Herr Zedler.
Wir sind ja gerade in einer Phase, in der ja die Restriktionen, um nicht den Begriff des Lockdowns zu verwenden, von Lockerungen abgelöst werden. Wie erleben Sie diese Phase, Frau Gerstl?
Ja, momentan gibt es Hoch und Tief, denn wir haben ja heute in Regensburg eine 7-Tages-Inzidenz von 77. Das ist relativ hoch und das beunruhigt meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt aber auch Hochs, also es sind alle im Dienst. Wir haben keine Infektion im Haus, weder bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch in deren Familien. Und das ist sehr schön.
Zu welchem Zeitpunkt waren Sie denn unmittelbar von der Epidemie betroffen und wann ist Ihnen bewusst geworden, dass das langfristige Auswirkungen auch haben wird?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Das war Freitag, der 20. März. Es kam eine Nachricht vom Pandemiestab der Stadt Regensburg. Es wurde ja ein eigener Pandemiestab eingerichtet. Und zwar kam die Nachricht, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Laissez-passer brauchen, um zur Arbeit kommen zu können. Also man rechnete mit Ausgangsbeschränkungen. Und ich habe an diesem Freitag am frühen Nachmittag mit Unterstützung meines Sekretariats dann 76 Ausweise ausgestellt, damit die Mitarbeiter am Montag zur Arbeit kommen können. Und da war einem die existenzielle Situation und vor allem mit den Bildern aus Italien im Hinterkopf schon ziemlich klar.
Welche Auswirkungen, welche Art der Auswirkungen hatte die Situation im Anschluss auf Ihre Arbeit und die Arbeit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Wir mussten die Museen für die Öffentlichkeit schließen, also Museen und Dokumente der Stadt. Zu uns konnten keine Besucher mehr kommen und es konnten auch keine Führungen und keine museumspädagogischen Aktionen mehr stattfinden. Wir haben aber jetzt seit 2 Wochen immerhin das große Haus, also das Historische Museum, wieder für das Publikum geöffnet und wir mussten all die Vorgaben, Verordnungen, Einschränkungen umsetzen. Das war ein großes Stück Arbeit, das alle gemeinsam geleistet haben. Da bin ich stolz darauf.
Wie konnten Sie denn oder konnten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn in der Phase der Schließung anders beschäftigen? Konnten Sie Dinge aufarbeiten, zu denen Sie bisher vielleicht nicht gekommen sind?
Ja, wir haben zum einen Konzept erarbeitet, wir haben dann unsere elektronische Akte vorangetrieben. Also wir konnten da einige Dinge oder auch in den Sammlungen einiges bereinigen. Das haben wir angefangen und damit haben wir Arbeit gesucht für diese Zeit, ja.
Sicherlich sind Sie ja auch von den veränderten Hygienebedingungen entsprechend betroffen, werden Wege verändert haben, möglicherweise im Museum. Sehen Sie denn mittel- und langfristig Veränderungen für Ihr Arbeitsumfeld kommen? Was erwarten Sie für die Zeit auch nach dem Abflauen der Pandemie?
Also wir hoffen, dass wir alle unsere Besucherinnen und Besucher und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch die Zeit der Pandemie kommen. Wir wissen ja noch nicht, wie sich alles im kommenden Herbst weiterentwickelt. Wir haben jetzt Konzepte für den Umgang mit einer möglichen zweiten Welle auch entwickelt. Wir warten ab, wir hoffen das Beste und wir hoffen auf die baldige Entwicklung eines Impfstoffes.
Gibt es denn auch Überlegungen, andere Formen der Vermittlung anzustreben für den Fall, dass es nicht mehr in der bisherigen Art und Weise oder zumindest zeitweise nicht mehr in der bisherigen Art und Weise möglich ist?
Also wir haben da mehrere Schienen. Zum einen haben wir ja auch digitale Projekte gestartet. Also Objekte aus der Sammlung können Sie jetzt im Netz sehen und erhalten auch Erläuterungen dazu. Das haben wir aktuell eingestellt. Wir denken auch über weitere digitale Projekte nach. Das braucht natürlich Zeit, die umzusetzen. In der Arbeitspraxis stellt die jetzt zunehmende Digitalisierung in jedem Fall eine Erleichterung dar. Für den Museumsalltag glaube ich jedoch, dass sich der Stellenwert des Originals zunehmend ändern wird. Also die Aura, die wir bieten können, ist einzigartig. Sie wird auch höher bewertet werden. Je mehr die Digitalisierung allumfänglich verfügbar ist, wird das Original wieder neuen Stellenwert bekommen. Und wir sind das dreidimensionale Gedächtnis der Stadt Regensburg.
Zumal ja alle Untersuchungen zeigen, dass die Präsentation im Netz das Interesse am Original nur noch steigert und die Besucherzahlen in der Regel, egal ob in Bibliotheken, Archiven oder Museen, dann nach oben gehen. Eine Entwicklung, die man sicherlich so auch nicht vorausgesehen hat.
Nee, aber es ist natürlich, es ist nachvollziehbar.
Hat die Krise denn auch irgendetwas ganz überraschend Positives für Sie bereitgehalten oder war es tatsächlich nur der tägliche Kampf um die Neuorganisation?
Also der positive Aspekt war wirklich im Rahmen dieser Neuorganisation, also das Erleben der gegenseitigen Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit, also was man so schön heute als Achtsamkeit bezeichnet, das hat sich enorm gesteigert. Also man hat einen Zusammenhalt auch im eigenen Haus wirklich gespürt. Und das andere war natürlich im historischen Sinne, dass man kulturhistorische Phänomene anders bewertet, also vor dem eigenen Erfahrungshintergrund, sei es jetzt die spanische Grippe oder auch Giovanni Boccaccios Decamerone. Man liest das neu. Also diese Gruppe, die sich aus der Peststadt Florenz aufs Land aufmacht und versucht, die Realität zu überleben mit Geschichten. Also dieses Geschichten erzählen, über Geschichten diese Situationen zu bewältigen. Da gibt es ja auch in Regensburg Beispiele, in der Regensburger Geschichte, das Pestlazarett am unteren Wörth zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und die bildlichen Darstellungen davon, wie man da diese Erfahrung bewältigt oder die Geschichte vom Pesthühnchen in Regensburg. Also diese Phänomene haben eine neue Wirksamkeit entfaltet.
Nachdem Sie die Hörer jetzt schon angeteasert haben, erzählen Sie doch die Geschichte des Pesthündchens.
Das Pesthühnchen, die geht folgendermaßen, es herrschte Pest in Regensburg und eine Familie konnte nicht mehr aufstehen vom Lager. Und so waren sie erkrankt und sie hatten einen kleinen Hund und den haben sie dann zum Bäcker losgeschickt und der kam jeden Tag mit Brot zurück Und auf diese Weise hat die Familie überlebt. Das ist die Geschichte des Bastionchens, das dreidimensionale Ausformung gefunden hat in der Altstadt. Und das ist ja so ein aktueller Bezug. Der wird sich allerdings erst so in der Öffentlichkeit, in einigen Wochen vielleicht auch wieder, wird man sich da öffnen, auch wenn wir wieder ein Stück weiter sind und in die Einordnung und Verarbeitung dieser Erfahrungen gehen.
Sie haben das Stichwort Lesen schon angesprochen. Gibt es denn irgendwelche Bücher oder Kunstgegenstände oder Musik, die Sie in dieser Zeit besonders intensiv wahrgenommen haben und die Sie im Rückblick auch mit dieser Zeit assoziieren werden?
Ja, man hatte ein bisschen mehr Zeit zum Lesen und ich habe tatsächlich gelesen. Ich habe das Buch Mädelsabend von Anne Gästhuysen gelesen. Und dieser Titel trügt ja ein bisschen. Es geht ja nicht ums Ausgehen, sondern es geht um Frauenalltag von drei Generationen in Deutschland. Also auch ein historisches Buch, das über diese Frauen von 1920 bis 2020 bis in die aktuelle Zeit erzählt und wie sie ihre Gegenwart jeweils erleben. Ich kann es nur empfehlen. Einen Mädelsabend.
Viele persönliche Töne, die Sie hier anschlagen, vom Umgang, vom sorgsameren Umgang miteinander bis über die etwas größere Muße, die man im Alltag hat, die es wert sind, auch mit in die Zukunft hineingenommen zu werden. Frau Gerstl, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute.
Vielen Dank, das werde ich weitergeben, auch für Sie und Ihren Lehrstuhl.
Dankeschön.